Beispiel zähle ich zu meinen Berufsfreunden und Stefan auch da gehört definitiv dazu. Wir kooperieren schon seit Jahren, laden uns immer wieder gegenseitig ein. Inzwischen ist der Weg nicht mehr so weit. Professor Steffen Aufnagel war lange an der Universität Hamburg und inzwischen zurückgekehrt in die hessische Heimat, fast wohnhaft. Aber tätig in Mainz ist er gar nicht so weit. Und zwar ist er an der Universität Mainz, ich habe gehört, inzwischen Dekan, wahrscheinlich mit hoher Arbeitsbelastung. Dort hat eine Professur inne in dem Fachbereich Erziehungswissenschaften und eine Professur für Erziehungswissenschaften und Medienpädagogik. Er gehört zu den großen Medienpädagogen und großen Medienpädagogik Deutschlands, ist vielleicht einigen auch bekannt, er war langjährige Vorsitzende der Stiftung Lesen und hat sehr früh an der Uni Hamburg schon Comsys-System, mit dem du auch lange aktiv warst, sehr, sehr früh einer der ersten E-Learning-Pioniere neue Medien eingesetzt. Und wo ich finde, in einer sehr konstruktiven, kreativen Weise schon immer, also immer wieder eine Querverbindung hergestellt, ganz stark aktivierende Lehrmethoden verhaftet und konstruktivistischen Ansätzen und immer wieder ganz neue Impulse in die E-Learning-Szene reingebracht. Und dann freuen wir uns, dass wir haben, vielleicht kurz aus deinem Arbeitsgebiet, das ist eine ganze Liste, Medienpädagogik, Medienforschung, Moralerziehung und qualitative Forschungsmethoden. Ein weiterer Schwerpunkt ist eben der Punkt Multimedia. Er wird heute uns was sagen zum Thema mobiles Lernen für den Unterricht der Zukunft. Er muss Punkt 16 Uhr weg.
Das geht schon.
Wir haben den Ablauf heute um seinen Zeitplan rumgebaut. Das
heißt, ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die netten Worte und ich habe mir doch ein bisschen mehr Zeit genommen, jemand gefunden, der meine Veranstaltung vertritt. In der Hinsicht stehe ich nicht so ganz unter Zeitdruck. Ich komme immer gerne hier nach Frankfurt, weil ich denke, hier passiert sehr viel, in Mainz leider noch zu wenig in dieser Hinsicht und man bekommt auch immer Impulse, wenn man irgendwo hingeht, wo sehr interessierte und engagierte Kolleginnen und Kollegen sind, die dann anschließend über die verschiedenen Thesen diskutieren. Ich soll was über mobiles Lernen für den Unterricht der Zukunft erzählen, habe Ihnen sehr, sehr viele Beispiele mitgebracht. Ich will einfach einsteigen mit ganz praktischen Beispielen, was ich unter Mobilität im Unterricht oder auch in der Hochschule verstehe und abschließend eher so ein bisschen das theoretisch einbetten beziehungsweise in so ein didaktisches Konzept und welche Chancen auch dabei bestehen. Ich hatte vorhin mitbekommen, hier in der Arbeitsgruppe, da ging es darum, welche Schüler oder ja, welche Studierende bekommen wir eigentlich in den nächsten Jahren hier an die Universität? Und da wurde noch von der Facebook-Generation gesprochen. Ich denke, und mit diesem Cartoon fange ich mal ganz gerne an, dass wir in einer Zeit leben, in dem sich die Vorstellung, das heißt also das Aufwachsen einer digitalen Welt, sehr, sehr stark ändert, nämlich dass die Umgebung, die Medienumgebung, hier vielleicht ein bisschen übertrieben, das Bewusstsein zwar nicht bilden, aber diese Selbstverständlichkeit. Auch noch so eine kleine Anekdote, ein Kollege von mir hat einen 10-jährigen Sohn, da haben sich darüber unterhalten, dass, wie lange es schon Computer gibt und der Vater erzählte dann seinem Sohn, also in meiner Kindheit gab es keinen Computer und dann fragte der Sohn, wie seid ihr dann ins Internet gekommen? Also ich denke, das ist auch so eine Vorstellung davon, alles ist immer schon da und alles passiert und ich denke, das sind die Generationen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wobei man das wieder einschränken muss. Nicht alle sind so. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele. Es gibt ja neuere Untersuchungen, dass ein Drittel der Haushalte der Deutschen überhaupt nichts mit dem Internet zu tun haben wollen. Ein Drittel macht was und ein anderes Drittel ist sehr aktiv. Man sollte das als nicht ganz übertreiben. Also Digital Natives, ich denke, die neuen empirischen Forschungen zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen nicht doch so viel können, wie wir unterstellen. Aber kommen wir zu unserem Thema. Das erste wäre, ich habe mal drei Fragen oder versucht zu beantworten, warum arbeiten wir eigentlich mit mobilen Lernen, also warum soll es das überhaupt geben? Und ich denke, es gibt drei oder zwei klare Antworten, nämlich zum einen macht es uns raum- und zeitunabhängig, das ist ganz entscheidend, wir sind nicht mehr an bestimmte Räume wie hier gebunden, auch in egal welches Lernsetting es ist. Und das zweite, es erhöht die Chancen zum selbstständigen und kollaborativen Lernen und das will ich an einigen Beispielen zeigen. Ich gehe mal einfach so ein bisschen die Geräte, das ist vielleicht eigenartig, von Hardware-Ansatz auszugehen, aber die Geräte durch, mit denen man mobil lernen kann. Und wir versuchen zu allen entweder Forschungsergebnisse zu präsentieren oder auch Beispiele zu zeigen, die Sie vielleicht noch nicht kennen und im ersten Moment möglicherweise auch ein bisschen abschrecken in der Hinsicht, dass man, huch, meine Güte, kann man das auch verwenden. aber ich werde sie jeweils auch entsprechend ein bisschen kommentieren und bewerten. Ich fange mal mit den Notebooks an. Notebooks-Klassen sind am weitesten verbreitet. Ich habe versucht, Zahlen zu bekommen. Das Problem ist, wenn man wirklich gute Statistiken haben will, die letzte gute Statistik stammt von 2006 als Bundesstatistik. Und da ist der Anteil der Notebooks natürlich unheimlich gering. Er liegt im einstelligen Prozentbereich. Man kann ganz grob schätzen, von allen Computern, die in der Schule eingesetzt sind, kann das irgendwo zwischen 10% und 20% sein. Aber wir haben keine sicheren Zahlen. Das nützt relativ wenig, jetzt irgendwas zu behaupten. Es gab ja in Niedersachsen ein Projekt 1000-1000, das heißt für 1000 Schüler 1000 Notebooks. Es gibt in Nordrhein-Westfalen Projekte, es gibt sehr viele Projekte, aber wir wissen nicht genau, wie viele es sind. Deswegen ist es schwierig. Aber wir wissen, dass es sozusagen von den mobilen Einheiten, die ich jetzt noch vorstellen, sind die, die am weitesten verbreitet sind, am häufigsten auch genutzt werden. Das zweite ist am längsten erprobt. Eine der ersten Schulen ist das Stiftsche Gymnasium in Gütersloh, das von Bertelsmann Stiftung finanziert worden ist, wo Notebook-Klassen eingeführt wurden und man dort schon sehr früh Erfahrung gesammelt hat, wie weit sie genau diese Raum- und Zeitunabhängigkeit ermöglichen und zum Zweiten, wie weit sie auch etwas zum selbstständigen Lernen beitragen, dazu gleich eine Studie. Und das Dritte ist, dass diese Notebook-Klassen von den wenigen Studien, die wir haben dazu, jene sind, die am besten evaluiert worden sind. Alles andere, was ich Ihnen später vorstelle, haben wir relativ wenig Forschungsergebnisse, jedenfalls sichere Forschungsergebnisse. Notebook-Klassen heißt ja, dass die Schüler und Schülerinnen jeweils mit einem Notebook ausgestattet sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Man kann sagen, jeder Schüler ein Notebook. Das hat mal der Simut Papert, ein amerikanischer Erziehungswissenschaftler, gesagt. Also Laptop for each lab, a Laptop. Das heißt, alle Schüler müssen ausgestattet sein. Er hat ein sehr schönes Beispiel für die Begründung, warum jeder Schüler einen Laptop haben sollte. Er hat gesagt, als in den USA, in den 50er Jahren, der Füller in der Schule eingeführt wurde. Und man würde sich vorstellen, damals wäre die Lehrerin in die Klasse gekommen, hat gesagt, das ist ein neues Schreibgerät, ein Füller, wir müssen uns den alle teilen. Das wäre sehr absurd gewesen. Und genauso hält das für absurd, in Schulklassen zum Beispiel nur einen Laptop oder einen Computer reinzustellen, sondern genau wie man jedem Schüler einen Füller gibt oder ein Schreibgerät gibt zum Schreiben, zum Arbeiten, müsste eigentlich jeder Schüler, jede Schülerin ein entsprechendes Gerät haben, ein Laptop oder ein Notebook haben. Das wären also sozusagen die ersten Ansätze dazu, dass man den Schülern Notebooks gibt. Da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten, zu bleiben in der Schule. Da gibt es entsprechende Wagen, die man benutzen kann. Wir hatten in Rheinland-Pfalz ein schönes Beispiel, wo das Ministerium 10 Schulen mit solchen mobilen Einheiten versehen hat. Wagen, in denen man die Laptops reinstellen kann. Sie werden entsprechend aufgeladen. Dieser Wagen hat 20.000 Euro gekostet und hat der Schule das gegeben. Da hat man festgestellt, die Schule hat keinen Aufzug. Das heißt, also es konnte nur in einem Stockwerk benutzt werden, mobilen Einheiten. Ich denke, das sind so typische Beispiele dafür, wo auch so manchmal so Grenzen sind oder unüberlegt, was investiert wird. Das andere ist, Projekte gibt es auch, dass die Eltern das Notebook oder Laptop kaufen sollen, je nachdem, in welcher Preislage, so zwischen, heute sind ja die Netbooks, da komme ich gleich dazu, Preiswerte. Aber es gibt Schulen, die haben sehr früh damit angefangen, dass man das über 3 Jahre zum Beispiel abbezahlen konnte durch einen monatlichen Beitrag. Und die Eltern, die sich das nicht leisten konnten, hatten entweder durch den Schulverein, Förderverein der Eltern Unterstützung bekommen. Da war das Problem sehr häufig, dass nach 3 Jahren, meistens ja die Notebooks nach einem Jahr schon überholt sind, am Anfang sehr schwer waren. Ich hatte mal eine Schule in der Südpfalz mit betreut. Die haben 2,5 Kilo gewogen, die Laptops, und dann mussten die Schüler doch noch die Schulbücher mitnehmen. Also das ist auch so ein Problembereich, den man da sehen muss. Aber insgesamt, denke ich, sind die Notebooks die erste Initiative gewesen, Mobilität und das Lernen in der Schule mit reinzubringen, also jedenfalls mit Medien. Und es gibt eigentlich 2 klassische Studien dazu, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Was bringt eigentlich so ein Notebook in dem Schulunterricht? Und eine davon ist von 2001 von Heike Schaumburg, die dieses Gymnasium, das Stiftsche Gymnasium Gütersloh, befragt hat, zusammen mit Ludwig Issing. Und es ging darum, lernen die Schüler fachlich mehr, wenn sie Notebooks benutzen, und was lernen sie darüber hinaus noch? Und ein ganz klares Ergebnis ist, also man hat da sehr lange, sehr gut, denke ich, auch die Schüler dort befragt. Es ging um fachliches Lernen. Man hat auch entsprechende Arbeiten, zum Beispiel Mathematik im Deutschunterricht geschrieben. Die einen durften zum Beispiel, das kommt bei dem vorletzten Teil mit dem Aufsatz, ein Notebook verwenden, die anderen konnten erst handschriftlich was ausarbeiten, dann das Notebook verwenden, um es einzugeben. Die Dritten haben nur handschriftlich gearbeitet. Also man hat sehr differenziertes Forschungsdesign entsprechend gehabt. Was Heike Schaumburg ganz klar sagt, dass die hochgesteckten Erwartungen, die mit dem Einsatz mobiler Computer eben verbunden waren, nur zum Teil sich erfüllt haben. Es gab sehr viele positive Effekte im Bereich der Soft Skills, das heißt also Medienkompetenz, können die Kinder und Jugendlichen mit dem Computer auch umgehen, im Sinne der Teamarbeit, des kooperativen Arbeitens und so weiter. Das war sehr gut ausgefüllt, aber es gab im fachlichen Lernen fast ganz wenige, nur wirklich signifikante Ergebnisse. Beim Sachrechnen haben zum Beispiel die Schüler, die mit Laptops arbeiten, höhere Effekte gezeigt. Auch beim Aufsatz waren sie im Inhaltaufbau und Ausdruck besser als andere. Sie haben umfangreichere und sprachlich bessere Aufsätze geschrieben, aber es gab in vielen anderen Bereichen, wo eben keine signifikanten, das heißt also bedeutsame Ergebnisse gezeigt worden sind. Also das, was man eigentlich erwartet hat, das war ja so gegen Ende der 90er Jahre so ein bisschen eine bildungspolitische Euphorie. Die damalige Bildungsministerin Bulmahn hat mal gesagt, jeden Schüler einen Laptop und das Lernen verbessert sich. Oder der Peter Klotz, der SPD-Politiker, hat auch gesagt, also gebt den Schülern Computer und so weiter und übertragt Vorlesungen in andere Universitäten und alles wird besser. Also das war so eine Euphorie, die man damit verbunden hat. Und ich denke, die ersten Ergebnisse und die Ergebnisse von Heike Schaumburg gehören dazu, haben ein bisschen so auf den Boden der Tatsachen gebracht. So schnell verändert sich das nicht. Und was ja auch das Problem war, wo ich später noch dazu komme, ich hatte vorhin auch das gehört in Ihren Ergebnispräsentationen, die irgendwo auf dem Flipchart stehen, die Technik alleine ist nicht ausreichend, sondern die Didaktik ist entscheidend. Ich glaube, da ist man heute auch entsprechend so weit. Es gibt eine zweite Studie von Gabi Reinmann, die Hauptschüler, Hauptschulen untersucht hat, Notebook-Klassen 7., 9. und 10. Schuljahr. Sie hat ähnliche Ergebnisse zeigen können, also fachliches Lernen hat sich nicht so besonders verbessert, aber sie konnte zeigen, dass durch die Einführung von Notebooks es positive Effekte auf die Unterrichtsmethodik gab. Das heißt, Lehrer und Lehrerinnen waren ein bisschen so gezwungen, ihr Lehrerverhalten, ihre Arbeitsweise, ich werde das später noch am Beispiel zeigen, zu verändern. Die Kommunikation der Schüler und Schülerinnen untereinander ist gestiegen. Auch es ist viel Kommunikation mit dem Elternhaus passiert. Aber auch hier, Sie sehen das an dem vierten Punkt, deutliche Effekte bei überfachlichen Kompetenzen, also Medienkompetenz, Präsentationsfertigkeiten, Eigeninitiative, Problemlösefähigkeit und so weiter. Was sich auch zeigte, dass diese Notebook-Schüler sehr gut in Gruppen zusammenarbeiten können, sich häufig gegenseitig auch helfen. Auch das ist etwas, was viele andere Studien zeigen, auch internationale Studien. Die zwei Effekte, die man am Anfang immer unterstellt hat, das Arbeiten mit dem Computer führt zu einer sozialen Isolierung. Da gibt es keine einzige Studie, die das beweist. Und das Zweite ist, dass jetzt alle gegeneinander arbeiten würden. Auch das trifft nicht zu, wie viele Studien zeigen. Ich denke, das ist mal jetzt rausgegriffen, zwei auf Notebook-Klassen bezogene Ergebnisse, die deutlich machen, dass das Notebook, also die mobile Einheit an sich, noch nicht besonders viel bezüglich des fachlichen Lernens bringt, wenn man das wissen will. Es gibt ja auch eine Diskussion im Anschluss an die PISA-Studie 2003, ob der Computer überhaupt zum Lernen etwas beiträgt. Die PISA-Autoren, vor allen Dingen Andreas Schleicher, hat ja gesagt, es gibt positive Effekte, wenn die Schüler zu Hause am Computer arbeiten, in der Schule arbeiten. Es gab dann eine methodische Erwiderung von Wössmann vom IFO-Institut in München, die gesagt haben, also, dass diese Berechnung, die man dort angestellt hat in der PISA-Studie, nicht zutreffen, sondern genau gegenteilig die Effekte sind. Wer am Computer zu Hause arbeitet und in der Schule arbeitet, hat schlechtere Noten. Es gab danach noch eine Diskussion um die Methodik der Untersuchung. Unabhängig davon, denke ich, muss man, das müssen, glaube ich, beide konzidieren, dass man das realistisch einschätzen muss, so schnell ändert sich nicht etwas. Ich will an einem kleinen Beispiel mal zeigen, das ist ein bisschen älter, aber es ist, denke ich, typisch dafür, wie man Notebooks in der Schule einsetzen kann. Es ist eine Regionalschule in der Südpfalz gewesen, die ich betreut habe vor langer Zeit, die Folgendes gemacht haben. Die haben alle Schulklassen von der 5. beginnend mit Notebooks ausgestattet. Das waren die, wo ich eben schon gesagt habe, das mussten die Eltern bezahlen. Hat dann aber den Fehler, also das Problem für diese Schule war im ländlichen Bereich, wir stehen in Konkurrenz zu vielen anderen Schulen. Wie können wir uns profilieren? Und man hat dann gesagt, wir werden Notebook-Schule. Man hat Notebooks angeschafft und hat danach überlegt, was machen wir eigentlich damit. Und das Erste, was man gemacht hat, man hat die Bücher digitalisiert. Und dann war immer so der Effekt, anstatt ein Buch so aufzuschlagen, haben sie die Notebook so aufgeschlagen, aber es gab überhaupt keinen Unterschied sozusagen in der Didaktik, das Unterricht selbst. Ich habe dort Unterrichtsbeobachtung gemacht und eine Lehrerin, die das sehr engagiert gemacht hat, hat dann entsprechend die Notebooks auch benutzt. Und ich will das an einem Beispiel zeigen. Es ging um die Planung eines Schulausfluges. Der Unterrichtsablauf war erster Schritt lehrerzentriert. Was müssen wir alles machen, wenn wir einen Schulausflug organisieren wollen? Hat dann drei Gruppen gebildet. Es geht hier um Besuch einer Burg am Rhein. Die einen müssen sich über die Burg informieren, welche Typen gibt es, die zweiten über die Zeit der Burg und das Mittelalter und die dritte müssen die Reise organisieren. Und alles sollte über das Internet mithilfe der Notebooks geschehen. Was interessant war, diese Notebooks hat die Lehrerin zum ersten Mal ihrer 13-jährigen Berufstätigkeit angeregt, Gruppenarbeit zu machen. Das hatte sie vorher nie gemacht gehabt. Also das war eigentlich ihr erster Punkt. Es gab dann diese Gruppenarbeit, da will ich gleich einen Ausschnitt im Video zeigen, wir das noch kommentieren. Und zum Schluss sind die Schüler und Schülerinnen dann nach vorne gekommen, haben ihre Ergebnisse präsentiert, alles mit PowerPoint entsprechend auch gemacht. Das sieht dann so aus. Ich lasse mal den Ton weg, weil das einfach so Unterrichtsgeräusche sind. Das war quasi die erste Phase der Lehrerzentrierung, hat die Gruppenaufteilung. Die Schüler nehmen ihre Notebooks, bilden entsprechende Gruppen dann in der Schulklasse und arbeiten dort an dem Thema. Also wie gesagt, diese drei Gruppen, was ich sehr gut fand, die haben sehr schnell verstanden, wie sie miteinander auch kooperieren können. Dass zum Beispiel, sie haben Rollen aufgeteilt, die einen recherchieren im Internet, das war die Gruppe über das Mittelalter. Die haben zum Beispiel mittelalterliche Musik heruntergeladen, ob man das durfte, war eine andere Frage. Die anderen haben Bilder von Burgen genommen und es gab dann zwei, das sind die zwei linken Jungs, die hatten die Aufgabe, eine Präsentation zusammenzustellen und das ging sehr gut. Die Schule hat auch gleich alles wireless gemacht, damals noch mit entsprechenden Steckkarten. Das war übrigens ganz interessant, dass die Schüler durften die Notebooks mit nach Hause nehmen. Und da fast die meisten Kinder per Schulbus gekommen sind, haben die mit ihren Funkkarten auf dem Schulbus ihre Hausaufgaben ausgetauscht. Daraufhin hat die Schule beschlossen, ihnen diese Karten wegzunehmen. Das heißt, sie mussten, wenn sie aus der Schule gegangen sind, in der Schule lassen. Aber es waren einige Kinder sehr clever. Sie wissen, dass die alten Notebooks noch eine Infrarotübertragung hatten. Das haben dann einige genutzt und haben da ihre Daten ausgetauscht. Zeigt also hier auch, ist auch Medienkompetenz einfach aus einer Notsituation heraus entstanden. Also das wäre ein typisches Beispiel dafür, wie man mobil arbeiten kann. Man hätte hier zum Beispiel auch nicht in der Klasse bleiben müssen, man hätte in den Schulhof gehen können oder in andere Räume, man hätte das aufteilen können. Also die Mobilität hätte nicht unbedingt im Klassenraum bestehen müssen. Das haben die sehr, sehr gut gemacht. Das Problem, und damit will ich gleich so zu dem zweiten Punkt kommen, ist, dass in dieser Schule an den 45-Minuten-Rhythmus nicht geändert wurde. Das heißt also, was die Lehrerin dann das Problem hatte, die Präsentation der drei Gruppen hinzubekommen. Und dann hetzt man sich durch und die letzte Gruppe musste, da klingelt es und dann wollen die Schüler auch nach Hause oder in einen anderen Unterricht gehen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich komme später nochmal darauf. Also Medien verändern Unterricht bezüglich der Lernform und Lernformen verlangen andere Organisationsstrukturen. Und das ist hier nicht passiert. Und man könnte das dann so ungefähr als Fazit auch kennzeichnen, dass bei der traditionellen Integration neuer Medien im Unterricht reproduzieren sich auch die traditionellen Strukturen, wie sie ohne Medien vorhanden sind. Und dann weiß man, dass das eigentlich die Potenziale der neuen Medien nicht ausnutzen lässt. Und das ist ein Problem. Und da muss man dazu auch, da komme ich ganz zum Schluss mal dazu, etwas im Bewusstsein der Lehrer, Lehrerin ändern, nämlich das zu sehen, dass man da was verändern muss. Das war die Zielstellung, also Notebook-Einsatz mit veränderter Lernkultur muss man verbinden, wenn man Notebooks einsetzt, problem- bzw. projektorientiertes Lernen machen. Ich habe jetzt da gar nichts mehr dazu gesagt, ich denke, da sind Sie sehr gut informiert. Man kann selbstgesteuerte Lernprozesse unterstützen, man kann Gruppenarbeit gestalten, man kann Lernen und Zeiträume verändern, aber man muss eine entsprechende medientechnologische Infrastruktur auch dazu haben. Also das ist, was man heute in Notebooks macht. Und die Erfahrung, die heute mit Notebooks-Klassen beginnt, von Klasse 1, also es gibt in Hamburg eine Grundschule, die auch mit der ersten Klasse schon mit Notebooks arbeitet. Es gibt in Hamburg sehr viele Schulen, die mit Notebooks arbeiten. Denke ich, zeigt so, dass wenn sich das einspielt und wenn man entsprechend die Veränderungen voranbringt, das auch positive Effekte hat. Es gab einen negativen Effekt, den die Studie von Heike Schaumburg hervorgebracht hat, aus den qualitativen Interviews, dass die Schüler und Schülerinnen gesagt haben, wir wollen mal einen laptopfreien Tag haben, weil das Arbeiten mit Notebooks in Gruppen unheimlich anstrengend ist. Und sie haben gesagt, wir möchten einfach mal da sitzen, die Lehrerin erzählt uns was und nicht immer aktiv sein. Also das ist auch eine Veränderung der Schüler- und Schülerrollen, mit denen man damit einhergehen muss. Das Zweite, was ich Ihnen vorstellen will, sind Netbook-Klassen, also die kleineren Einheiten. Sie sehen da oben rechts, sind von Intel. Gestern oder vorgestern ist in Hamburg eine Studie vorgestellt worden, die von D21 in Intel finanziert worden ist und von dem Kollegen Kammerl durchgeführt wurde. Dort hat man 630 Notebooks in 19 Hamburger Schulen der Jahrgangsstufen 3 bis 13, also auch mit Grundschule beginnend, eingeführt, hat die ein Jahr dort den Schülerinnen und Schülern gegeben, auch den Lehrern. Es ist diese Intel-basierte Classmate-PC, der sehr preiswert ist, aber auch natürlich dann entsprechend eingeschränkt war. Da ging es unter anderem auch, ob sich im Unterricht etwas verändert. Es wurden Fragebogen verteilt zur subjektiven Einschätzung der computer- und internetbezogenen Medienkompetenzen von Schülern und Schülerinnen, auch der Zufriedenheit, der Motivation. Und was sich dort zeigt, ist auch ganz interessant, dass es nicht so ganz einfach ist. Denn also ein Ergebnis, die Arbeit mit Netbooks steigert die Motivation der Schüler nachhaltig, wobei man sagen muss, diese Studie war nur auf ein Jahr angelegt, sodass das natürlich immer so ein Medium Neuigkeitseffekte hat, die dazu führt, dass die Schüler und Schülerinnen sehr motiviert sind. Und eigentlich ist es ganz wichtig, das über einen längeren Zeitraum zu verfolgen, was passiert da, wie arbeiten die damit, wie wird das eingegliedert und besteht auch nach 2, 3 Jahren noch eine Motivation, damit zu arbeiten und ist entsprechend auch der Unterricht so gestaltet, dass die Motivation nicht von dem Gerät auskommt, sondern vom Unterricht rauskommt. Das Zweite, was diese Studie festgestellt hat, dass dieser Netbook-Einsatz großes Potenzial für die Individualisierung des Unterrichts bringt, das war eine Hauptfrage, eine Binnendifferenzierung durch Netbook-Einsatz hervorzurufen. Potenzial heißt, dass es nicht überall gelungen ist, das muss man ganz klar so sehen. Was ganz interessant war, ist, dass die Chancen der Mobilität von den Lehrern und Lehrerinnen, von den Schülern nicht genutzt worden ist. Es gibt nur ganz, ganz wenige Schüler und Schülerinnen, die das Netbook mit nach Hause genommen haben, obwohl sie es durften. Wahrscheinlich haben sie zu Hause auch einen Computer, aber trotzdem wäre das eine Möglichkeit gewesen, das, was man in der Schule arbeitet, mitzunehmen. Auch so die veränderte und flexiblere Sitzordnung konnten eigentlich nur 40% der Schüler und Schülerinnen bestätigen. 60% haben gesagt, es hat sich nichts verändert, was wir eben in der Gruppenarbeit gesehen haben. Das Fazit dieser Studie heißt also, digitale Medien bieten größere Chancen, aber man muss sie natürlich entsprechend auch stärken. Die Medienkompetenz der Schüler war natürlich gestiegen in der Selbsteinschätzung. Auch da muss man sehr vorsichtig sein, dass Selbsteinschätzungen immer ein bisschen so positiver sind, als man das wirklich zeigen kann oder zeigen muss. Da arbeiten wir gerade daran, so Medienkompetenztests durchzuführen, haben das auch schon durchgeführt und da wird schon deutlich, dass diese Kompetenzen, die Schüler und Schülerinnen haben, meistens sehr rudimentär sind. Also wenn sie Textverarbeitung haben und sagen, sie sollen eine Formatierung ändern, können sie das, aber das, was ich vermute, auch die meisten Studierenden nicht können, zum Beispiel automatischen Inhaltsverzeichnis in einem Dokument zu erstellen, das hat keiner gekonnt. Also diese Netbook-Klassen, ich fand das deswegen ganz interessant, dass man hier mal also ein neues mobiles Gerät, die Netbooks, genommen hat, in der Schule dort eingesetzt hat und hat gesagt, was trägt es zur Binnendifferenzierung bei? Ich denke, die Ergebnisse sind etwas ernüchternd, nämlich zu sagen, also viel verändert sich nicht. Das ist hier auch wieder entscheidend, wie weit die Lehrperson dort aktiv mit einsteigt, etwas macht, wie weit auch die Lehrkräfte medienpädagogisch ausgebildet sind, um so eine neue Chance auch wahrnehmen zu können. Wie gesagt, wenn Sie unter Netbook-Klassen D21 und Intel Google reingeben, kriegen Sie die Ergebnisse der Studie auch präsentiert. Sie ist, ich meine, gestern oder vorgestern in Hamburg vorgestellt worden. Eine weitere Möglichkeit, mobil in Schulen zu arbeiten, ist, das überrascht vielleicht, PlayStation. Dazu will ich einen kleinen Film zeigen, der in England in einer gehörlosen Schule gemacht worden ist. Dort hat man gesagt, ich mache es mal ein bisschen leise, da kriegen Sie es ein bisschen mit im Hintergrund. Dort hat man gesagt, das ist natürlich von Sony gesponsert, das Projekt gewesen, dass man entsprechend hier gerade den gehörlosen Kindern durch die Visualisierung auch Ausdrucksmöglichkeiten darbieten kann. Die Kinder sind das zum Teil ja auch gewohnt, ihre portablen Computer mit zu verwenden und hatten dann entsprechend, das kann man bei der PlayStation draufsetzen, eine kleine Kamera da drauf und entsprechend dann auch die Bilder verschicken, ist auch wireless, also sehr viele technische Möglichkeiten. Und das hat einen sehr hohen Motivationsschub bei den Schülern und Schülerinnen hervorgerufen. Sie waren begeistert. Man hat also mit Videoarbeit quasi gemacht, hat gleichzeitig auch Medienkompetenz entsprechend gewonnen. Wir können uns das gerade mal ganz kurz anhören.
And not use the technology that they use once they work out of the class.
I wanted to see how we could look at what PlayStation does and see if we could bring some of that technology into the classroom. When I looked at the PSP, then I found that I had the world's best media player. And forget the game, because the game is not important right now for education. The thing that's most important is that we're using something which uses open standard technology and can deliver it to kids on a device which they understand and they know how to use.
With PSPs, when we bought those, we put them in, we just were not sure. We were actually reasonably content that no, they wouldn't work, that they would be a flash in the pan, that students would play with them because it was a novelty, and then they would be put to one side and have no effect. Now, in the 12 months that we've been engaged with, we have seen absolutely no evidence that these will ever be put aside.
Possibly or maybe.
Ich übergebe es. Es gibt auch noch eine Szene, wo Sie so die Kinder ein bisschen sehen, wo sie mitspielen.
The PSP has a great quality image and it takes time beautifully. And that's what we were very, very interested in. It had to be high quality, it had to be robust. We thought the PSPs could be really useful tools for homeschool liaison, for teaching children in their first language because of the video capture facility with the camera at the top. First language use is going to be really important. We can connect the PSP up to the interactive whiteboard and the child then sees themselves and is much more able to talk about what they've done, what's been going on in their lives. So it's a prompt as well as a great visual stimulus. And that enables teachers to actually see evidence of children talking confidently about home life and they've sort of been able to get to the second point on the foundation stage programme, which actually is a really measurable outcome of how valuable PSPs are.
My mum and dad think it's fantastic because it's really simple, it's easy to use, I can get my work done. I can show them at school what I've been doing at home and then I can show my mum and dad what I've been doing at school and they can see what interesting things we've been up to.
And it really has engaged parents phenomenally. Fathers especially, I think, have quite enjoyed the gadgety techie aspect of it all. And this, you know, there's a big national push to get fathers engaged in people's learning, and it really has had great results here for us. It's interesting now.
Okay, ich wollte nur mal einen Einblick geben. Es ist natürlich jetzt eine besondere Schule, mit denen gearbeitet wird, aber auch da hat es ja gezeigt, dass es sehr positive Effekte auf die Motivation der Schüler und Schülerinnen hat, auch das Elternhaus mit einbezogen wird. Es gibt übrigens in London eine der wenigen Gruppen über Mobile Learning in Education. Da ist Ben Bachmeier, ein Kollege, sehr engagiert dort auch. Also die überlegen, wie weit man zum Beispiel PlayStation, ich komme gleich noch zu anderen Geräten, einsetzen kann für Lernzwecke insgesamt. Wir müssen später noch mal diskutieren, was auch Lernen heißt. Das ist, finde ich, manchmal sehr eingeschränkt. Deswegen komme ich auch zum nächsten, zum Handyprojekte. Das ist etwas, was auch in Deutschland sehr viel gemacht wird, nämlich Fotografieren mit dem Handy. Man kann über das Handy im WLAN recherchieren, wenn man auch draußen ist, etwa im Biologieunterricht. Was häufig gemacht wird, mit Handy Filme zu erstellen im Kunstunterricht. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel SMS-Gedichte zu schreiben oder gemeinsam Texte zu machen. Man kann es mit dem GPS benutzen. Gleich zeige ich euch ein Beispiel auch dazu, was ganz gut gemacht werden kann. Also es steigen immer mehr Schulen oder es gibt immer mehr Projekte, wo Handys, Smartphones insgesamt auch benutzt werden. Eins ist das Geocaching. Das heißt, dass man also irgendwo was versteckt und dann mit den Geokoordinaten suchen kann. Ich habe leider, weil die Schule das schon wieder von der Webseite genommen hat, es gab eine Schule in Oppenheim am Rhein, die haben Folgendes gemacht, das Katasteramt dort wollte alle Bäume erfassen, die einen bestimmten Durchmesser haben, eine Datei reinstellen und hätten eigentlich einen Mitarbeiter dort rumlaufen lassen in der Stadt, der das jeweils macht, und hatten dann die Schule gefragt, ob die das machen will, und die haben ein Schulprojekt draus gemacht. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen sind mit ihren Handys durch die Stadt gegangen, haben die Bäume mit Nummern versehen und haben dann genau die GPS-Koordinaten aufgezeichnet, haben die dann in eine Excel-Datei reingegeben und haben dem Katasteramt zur Verfügung gestanden. Also auch ein ernsthaftes Projekt, wo es im Rahmen des Geografieunterrichts, also ich finde auch dieses GIS, also Geografie-Informationssysteme, die da mithelfen, entsprechend zu arbeiten. Und da bieten sich diese Handys, die heute so universal ausgestattet sind, unheimlich gut dafür an, alle diese Möglichkeiten auch entsprechend zu nutzen. Das führt uns zum weiteren Projekt, das hat ziemlich viel Furore gemacht, nämlich das iPhone-Projekt von Beat Döbeli in der Schweiz. Dem ist es 2009 gelungen, die Swisscom zu überreden, dass in einer Schule alle Schüler mit iPhones ausgestattet werden. Sie können das hier auf dieser Webseite, die Schule, sich auch angucken. Es war sehr schwierig, die Eltern zu überzeugen, dass ihre Schüler alle ein iPhone bekommen. Sie mussten es nicht bezahlen, aber so die Frage war, was passiert dann eigentlich, wenn die Schüler das iPhone auch kriegen? Die haben eine sehr gute Website, wo auch die ganzen Diskussionen da sind. Beat Döbeli nimmt auch immer Stellung dazu, verteidigt das. Also es wird sehr, sehr heftig kritisiert, dass der Unterricht jetzt nur noch über iPhone ablaufen würde und so weiter. Dabei ist es nur ein Teil. Was die dort machen, ist, alle Schulkinder einer fünften Klasse erhalten ein persönliches Smartphone, das sie auch außerhalb der Schule benutzen dürfen. Sie können alles machen, lesen, schreiben, rechnen, zeichnen, fotografieren. Wer mal einen Vortrag von Beat Döbeli gesehen hat, er arbeitet nur mit dem iPhone bei Vorträgen. Also er hätte nicht einen Laptop, sondern er hätte so einen Projektor, hätte auf dem iPhone seine Bilder, würde die projizieren und macht alles mit dem Finger, zoomt rein, raus und so weiter. Er beherrscht das schon sehr gut. Und das hat er gesagt, es bietet viele Möglichkeiten, warum sollen Schüler und Schülerinnen das nicht auch nutzen? Ich komme später nochmal auf das iPhone dazu. Was so die Ideen sind, er sagt, also, oder Fragen, die das Projekt insgesamt stellt und beantworten möchte, wenn es das läuft über mehrere Jahre, ist jetzt im zweiten Jahr, also hilft ein persönliches Smartphone und Schüler und Schüler beim Erreichen der im Lehrplan in dem Kanton Schwyz definierten Ziele? Also auch wieder lehrplanorientiert, es muss eigentlich was rauskommen dabei. Wie verändert sich der Schulalltag dadurch? Gibt es Probleme etwa, dass die Kinder das missbrauchen? Werden die Kinder aber auch insgesamt selbstbewusster, weil sie auf einmal mit einem entsprechenden Gerät umgehen können? Verändert sich ihre Computer-Internet-Nutzung? Lässt sich auch außerschulisches Lernen fördern, zum Beispiel jetzt beim Fotografieren oder beim Aufnehmen mit MP3 etwa? Was sind sinnvolle Unterrichtssituationen, Sie sehen ja alles, also das sind alles Fragen, die insgesamt dort beantwortet werden wollen, und ich denke, das ist ein sehr innovatives Projekt in der Hinsicht, dass man gesagt hat, also wir starten das mal aus und versuchen mal, das ist was aus dem Lebensalltag von Schülern und Schülerinnen kommt, auch mal aufzunehmen und damit zu arbeiten. Das ist eine Erweiterung eigentlich dieses Handyprojektes, dass man spezifisch mit iPhone arbeitet. Und damit kommen wir eigentlich auch zum nächsten mobilen Projekt, nämlich, oder ist das ist weggerutscht, E-Books und iPads. Da muss man dazu sagen, dass es da ganz, ganz wenige Ansätze gibt. Also viele wollen jetzt iPad-Projekte machen. Das ist momentan auch ein bisschen in, mit iPads zu arbeiten. Es gibt ganz wenig. Ich hatte jetzt mitbekommen, die Uni Kassel hat 250 iPads angeschafft, um Studierende damit auszustatten, die dann, ich glaube, es ist Chemie, das Fach, entsprechend Textbücher, Lehrbücher bekommen, um damit zu arbeiten zu können. Chancen für E-Books und iPads sehe ich vor allen Dingen im Bereich des Ersatzes von Schulbüchern auf der einen Seite. Ich will Ihnen gleich dazu auch Beispiele zeigen. CourseSmart in USA, einer der größten Verlage, die Textbücher hergestellt haben, was im amerikanischen Hochschul- und College-System ja ganz wichtig ist, Textbüchern, Lehrbüchern orientiert zu arbeiten. Bei uns ist das weniger der Fall, die alles auf digitale Bücher umstellen. Und was man natürlich auch machen kann, man kann das iPad als Werk- und Denkzeug benutzen, weil sie viele Apps haben, die darauf möglich sind. Also sie haben auch GPS, wenn sie das mit dem GSM haben. Sie können drauf schreiben, es gibt Keynote, es gibt Pages also und Numbers, also Sie können Tabellenkalkulation und so weiter machen. Es gibt auch Bücher, es gibt die iBook-Sammlung, es gibt auch Bücher, die extra dafür hergestellt werden. Und die Frage ist, lässt sich so etwas auch im Hochschulunterricht verwenden? Und meine These ist, also ob das iPad an sich jetzt selbst als Apple-Produkt durchsetzt, ist eine ganz andere Frage. Aber der Typus sozusagen, dass man Schulbücher und Hochschulliteratur digitalisiert dort, aber nicht im Sinne digitalisiert 1:1, ich zeige Ihnen gleich Beispiele, sondern eben die Chancen nutzt, das, denke ich, wird sich in den nächsten 5 Jahren radikal im Schulbereich, also in erster Linie im Hochschulbereich verändern. Ich will Ihnen einfach mal, das ist eine Werbung natürlich von dem CurseSmart, weil man selbst, man kann die in Deutschland, noch nicht, kommt man nicht dran. Ich will das einfach mal so ein paar Beispiele zeigen, wie diese Firma das schon macht, und das haben sie zum Teil in USA schon. Jetzt war ich, glaube ich, zu schnell. Irgendwie ist mein Cursor abhanden gekommen. So. Irgendwie war es verloren gegangen. So. Ich glaube, ich wollte zurückgehen. Das wollte ich Ihnen zuerst zeigen. Es gibt 3 Filme.
You're in biology in the not so distant future. And let's see your student, who of course has to study. Well, this is you opening your backpack. And these are all your textbooks for the semester on your virtual tablet. So, let's say you're studying for physics. Choose how you want to view it, and then presto. Now let's see. Last time you were studying, you left off. Ah, here it is. Bookmarks make finding the page easy to snap. Physics, on the other hand, not so easy. Which is why I'm glad to have the ability to take a few notes. You like being able to read through in a way that's best for you, even if that's text only. As you're reading through, let's say you need to know more about the conduction of heat. All you can do is search. And you can search this e-textbook, all your e-textbooks, or even the web. The results will help you fill in the gaps. Take the stuff you need and jot it right in your notes. Notes that you can access at any time, even after your book expires. Maybe you'd like to take a break from reading for a while. Press play and you're watching a lecture.
Y direction, the x direction. There must be a force pushing upwards from the surface. Cancel out.
Great. My psychology test tomorrow. And you're a little behind. Luckily, a study guide will get you back up to speed. And you can check it out and buy it right now. And it's already in your bookshelf and ready to go. So you get the study guide. Now, when do you use it? Pull up your schedule. And it looks like you can fit in a study session tonight after class. Better make a note of it, and then you better head to class. CurseSmart on the tablet is the future of textbooks, and it's closer than you might think.
Gut, das zweite Beispiel, es sind beides immer nur so kurz, ist auch so ein bisschen ähnlich.
Let's see your student. Limited funds for textbooks and limited time for study. Well, now there's an app that. CurseSmart app.
Also da kommt das iPhone wieder auf, jetzt aufs iPhone bezogen. Das ist ungefähr ähnlich. Und das letzte wollen wir uns dann auch nochmal angucken. Ich sehe gerade wegen der Zeit nochmal da reingehen. Da wird das verglichen, was man für Vorteile
hat. You know e-textbooks can save money in trees, but what are the other advantages of a CurseSmart e-textbook versus a print textbook? Tired of lugging 20 pounds of books back and forth from school, home, and work? With a CurseSmart e-textbook, you can access your textbook anywhere you have an internet connection. Simply sign in with your username and password. Select the title you want to read from your My CurseSmart area, select Read, and begin using your e-textbook. Web search is a great learning tool, but there's no way to search a print textbook. With a CurseSmart e-textbook, you can search the whole textbook for just the information you need. The copy functionality at CurseSmart allows you to copy and paste content from your e-textbook into a note summary or any other document without having to retype anything. One other unique feature of a CurseSmart e-textbook is the ability to email a note to your classmates with a link back to the e-textbook. as easy as it is to use a CourseSmart e-textbook online, sometimes it's useful to have printed pages. CourseSmart allows you to print just the pages from your e-textbook you need. And some things are the same with your e-textbook as they are with your print textbook. For example, your e-textbook will have the same content and the same page layout as the print textbook. Your e-textbook will also have the same page numbers as the print version of your textbook so that you can follow assignments given by the instructor. Search now from our homepage at www.coursesmart.com to see if your class's required textbook is available as an e-textbook.
Gut. Also ich wollte jetzt keine Reklame dafür machen, das ist in Deutschland nicht, aber ich wollte nur zeigen, welche Chancen es gibt, Interaktivität und so weiter, alles, was man da einbauen kann. Und ich denke, das ist etwas, was das Lernen mit Büchern oder mit Texten und überhaupt mit multimedialen Anwendungen mobil macht und erweitern kann. Also wer von Ihnen zum Beispiel ein iPad hat, da gibt es entsprechend schon Inkling-Bücher in Deutschland oder ein sehr gutes Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, Dracula, was nur die Möglichkeiten zeigt, Text, Audio und Video miteinander zu verbinden. Das ist einfach fantastisch. Natürlich gibt es gewisse Fragen, die man sich stellen kann. Können E-Books das Schulbuch insgesamt ersetzen? Ich denke, wenn sie gut gemacht sind, ja. Welche Inhalte sind für E-Books sinnvoll? Eigentlich alle, muss man sagen, vor allem die, die visualisiert sind. Das ist der Kindle. Es gibt gerade das neue von Snook von Barnes & Nobles, das als Farbe, mit Farbearbeit auch ein Touchscreen hat. Das hat das Kindle noch nicht von Amazon. Also die Entwicklung geht da relativ schnell, wo man alles das entsprechend einbieten kann. Was uns auch interessiert, welche Folgen hat eigentlich die Einführung von E-Books für die Lesesozialisation, das Lesen selbst? Es gibt so die ersten Studien, dass man unterschiedlich liest. Es gibt auch neurowissenschaftliche Studien dazu, dass das Lesen, also die Orientierung anders ist, dass man so Keywörter raussucht, den Text eher überfliegt, als bei Printmedien, wo man ihn Wort für Wort auch entsprechend liest. Noch 5 Minuten? Geht das? Oh, gut. Das nächste wäre abschließend auch zu diesem Teil, One Laptop per Child. Sie kennen vielleicht das Projekt von Nicolas Negroponte, der in Ländern der Dritten Welt damit ausstatten. Er ist sehr erfolgreich in diesen ganzen Projekten. Ich will es mal sehen, ob man ein bisschen vorgeht, dass Sie mal sehen, wie das aussieht. Das sind, hier hinten haben Sie diese Notebooks insgesamt liegen. Indien, Kolumbien, Portugal und so weiter statten alle ihre Schulen mit diesen kleinen Notebooks aus. Sie haben Linux-System, Sie haben WLAN drin. Sie sehen hier, das sind die Geräte. Das sind die Möglichkeiten, entsprechend WLAN einzustellen. Sie haben eine Webcam auch eingebaut. Ich wollte Ihnen das mitbringen, aber ich habe das Netzteil vergessen dabei. Ist ein tolles Gerät, kostet $200 und verkauft das nur an Regierungen. Also es gibt, man kann es nicht, also es gab mal eine Phase, wo man es privat kaufen konnte, deswegen habe ich das auch bekommen. Also er sagt, es muss man 100.000 müssen da mindestens gekauft werden. Da ist die Schule mit ausgestattet und die Ergebnisse bisher sind relativ erfolgreich. Die erste Frage ist immer, ist nicht wichtig, dass die Schüler einen guten Klassenraum und so weiter haben, aber die Begleitforschung zeigt, dass sie sehr motiviert damit umgehen können, dass sie sehr schnell auch damit lernen, dass sie Internetanschluss haben, das geht, man kann die miteinander auch verbinden, das ist sehr gut ausgestattet insgesamt. Ein sehr tolles Projekt. Er hat eigentlich, glaube ich, eher gehofft, dass es noch weiter sich verbreitet. Aber hier ist mobiles Lernen eben auch nochmal sehr stark mit einem einfachen Laptop gemacht worden. Zum Beispiel die Frage, was machen wir, wenn die Batterien alle sind? Er hat wie bei so einem Rasenmäher so einen Zug dran gemacht, wie ein Dynamo, kann man aufziehen, das Gerät hat dann Strom und kann weitermachen. Es hat bei bestimmten Ländern kann man auf die Rückseite von Laptops sind Sonnenpanelen drauf gemacht worden, dann Sonnenstrom. Machen kann, es ist feuchtigkeitsfest und sandfest, also alles, was da auch entsprechend notwendig ist. Also das wären so einige Beispiele dafür, Sie sehen hier auch, wie mobil es ist, man geht raus, meistens haben die dort in den Ländern, wo es ist, keine richtigen Schulräume und so weiter, aber diese Möglichkeit besteht hier, woanders auch etwas zu machen. Ich will dann entsprechend auch mal, das wollte ich jetzt, überspringe ich mal, da geht es um Gestaltung von Lernumgebung, aber ich glaube, also das wäre ganz wichtig jetzt, was man machen sollte, wenn man diese mobilen Einheiten einstellt, auch die Lernumgebung verändern. Also das, was wir vorhin ja schon gehört haben, mehr so einen konstruktivistischen Ansatz, komplexe Ausgangsprobleme, Authentizität und Situiertheit, das heißt reale Aufgaben auch stellen, das hat man bei dem Notebook-Projekt ja auch gesehen, multiple Perspektiven ermöglichen, dass man durch die Internetrecherche schauen kann, wo kann man irgendwo was herbekommen, aus verschiedenen Perspektiven ein Problem bearbeiten, man muss sich austauschen, kollaborieren, darüber auch reflektieren, das finde ich ganz wichtig, und lernen im sozialen Austausch sehen, das heißt Gruppenarbeit ist insgesamt ganz wichtig. Die Veränderung der Lehrerrolle, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, eben sich nicht mehr so im Ansatz vorzustellen, ich bin derjenige, der da vorne steht, sondern Moderator, Berater im Lernprozess. Ich will mit abschließen, mit etwas, das überspringe ich jetzt. Das fand ich ganz wichtig, das nochmal deutlich zu machen. Neue Medien heißen auch Veränderung von Lernprozessen, neues Lernen. Und neues Lernen verlangt auch Veränderung von organisatorischen Strukturen. Und alles sollte man so in einem bestimmten Verhältnis insgesamt sehen. Nimmt man das so als Fazit, also digitale Medien spielen in der Alltagswelt, in der Schule eine zunehmende Rolle. Die Lehrpersonen sind bisher größtenteils jedenfalls unzureichend vorbereitet. Das bedeutet eine Veränderung von Lern- und Organisationskultur. Und ich meine aber trotzdem, dass mobiles Lernen schulisches Lehren und Lernen verändern kann. Zwei Abschlussseiten nur. Der Amerikaner Thomas Carlyle hat mal einen Aufsatz geschrieben, das war seine Überschrift. Also wenn wir die Schulen nicht hätten, wie sie heute sind, und wir müssten sie kreieren, welche Schule hätten wir eigentlich heute? Und das finde ich eine interessante Frage. Und wenn wir wüssten, jetzt sagen wir, wir müssten hier werden eingeschlossen für eine Woche und würden sagen, konstruiert mal das Bildungssystem. Aber geht davon aus, ihr wisst gar nicht, wie Schule, dass Schule existiert. Ich denke, dass wir dann mobile Einheiten viel, viel stärker für die Lernprozesse mit einbringen würden und entsprechend gestalten müssten. Und ich denke, das ist die Idee. Alan Kay hat das mal so gesagt, wenn wir die Zukunft nicht voraussehen können, müssen wir sie gestalten. Und ich denke, das ist, was er bringt. Es kann natürlich auch Nachteile geben. Und ich habe mit dem Cartoon angefangen, ich will mit dem Cartoon aufhören. Man muss natürlich sehen, dass die normale Lebenswelt sich auch nicht verändert in der Hinsicht, dass viele soziale Prozesse, mit denen wir es zu tun haben, natürlich genauso wichtig sind wie die mobilen Sachen. Gut, vielen Dank.